Absolut. Das ist, glaube ich, für mich auch der größte Hebel in dem Ganzen. Bitcoin ermöglicht vieles, aber die Gestaltung, wir bekommen Gestaltungsmacht zurück. Und sei es nur dadurch, dass wir hoffen, optimistisch in die Zukunft schauen und sagen, es ist vielleicht gerade nicht toll, aber ich bin davon überzeugt, dass es in der Zukunft besser wird.
So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch, und zwar habe ich diesmal Ralf Metz eingeladen. Er ist Mitgründer von MeandMe, ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, und er begleitet damit Unternehmen und Führungskräfte bei Themen wie Selbstorganisation, moderner Führung und Zusammenarbeit. Und außerdem ist er Mitorganisator der Swiss Bitcoin Konferenz in Kreuzlingen am Bodensee, einer der wichtigsten deutschsprachigen Bitcoin Konferenzen. Und ich habe Ralf tatsächlich irgendwann mal, ich glaube, sind wir irgendwie über Twitter X irgendwie in Kontakt
Ja,
gekommen,
genau.
haben irgendwie einen coolen Austausch gehabt, haben dann mal uns irgendwie zusammen gecallt und haben festgestellt, dass wir uns wahnsinnig viel zu erzählen haben. Und deswegen war es auch irgendwie mir relativ klar, dass ich Ralf auf jeden Fall mal hier in diesen Podcast einlade, und freue mich total, dass wir das jetzt heute machen und mal hier sozusagen mit Mikrofons vor unserer Schnauze miteinander plauschen. Ralf, schön, dass du da bist.
Susanne, danke. Ja, geht mir genauso und danke für die Einladung. Und gleich als Ergänzung, wir haben es sogar schon live gesehen in Zürich.
Ja, genau. Das kam dann irgendwie dabei noch hinten raus, wo ich dann mal da war,
Genau.
haben wir. Und auch da haben wir ohne Ende gequatscht und
Ja,
so. Ja,
absolut.
genau. Ja. Super schön. Erzähl doch mal noch ein bisschen mehr über dich. Wer bist du und was machst du so ganz genau?
Ich überlege, wo ich anfange. Ich fange mal von der Ebene mit an. Ich bin schon lange in der Schweiz, aber bin nicht einer, der vor kurzem den Flüchtlingsstrom in Richtung Süden angetreten hat. Sprich, ich bin damals 2008 in die Schweiz, wo ich noch den Eindruck hatte, Deutschland ist gut und ich brauche einfach eine andere Perspektive, brauche einen anderen beruflichen Neustart. Damals ist auch viel im Privaten bei mir ins Rollen zum Umbruch gewesen, und da war das wirklich so alles mal auf links gedreht und hat sich dann auch tatsächlich für mich ins doch po sehr Positive verändert. Ich bin ursprünglich mal im Bankenumfeld, wie man so schön wahrscheinlich sagen würde, sozialisiert worden, wobei ich mich nie als Banker bezeichnet habe, aber immer so in Querschnittsfunktionen unterwegs war. Ich war sogar längere Zeit im Compliance. Ich kenne das ganze böse Thema KYC und Co. Die ganzen Thema Counterterrorism, Financing recht gut, das Entstehen und so weiter. Das, was uns heute ja auf der anderen Ebene im Bitcoin-Kontext mehr und mehr auch, sagen wir mal, Mühe bereitet. Also von daher, ich kenne die andere Seite recht gut. Und was ich damals aber nie kannte, war das Thema rund um Geld, Geldsystem. Geld war einfach da. Und das hat sich auch erst deutlich später mit ergeben, dass ich da wirklich mal bewusst hingeschaut und drüber nachgedacht habe. Bis dahin ist noch viel vergangen. Also ich bin aus dem, bin 1998 in damals die Commerzbank mit rein, habe mich da so ein bisschen mal quer durchgearbeitet und halt relativ viel auch vom Investmentbanking dadurch gesehen und verstanden. So Sachen wie Wolf of Wall Street und so weiter sind dann damals, sind retrospektiv auch für mich nicht Dinge, wo ich jetzt sagen würde, die sind komplett, das sind einfach nur Stories, sondern schon teilweise auch Eindrücke, dass da ein großes Kino alles mitlief. In der Schweiz habe ich noch Ausflüge zu Credit Suisse, UBS und Co. mitgemacht, habe aber schon dort gemerkt, irgendwie da läuft ziemlich viel schief in der Zusammenarbeit. Sehr naiv, wie ich damals mit war. Dachte ich, das geht nur um Wissen. Also die Menschen, die Organisationen wissen es nicht besser. Das war meine naive Annahme. Also sehr viel Verantwortung hin und her geschiebe, diese ganzen Cover-My-Ass-Strategien, das permanente aufeinander irgendwie rumhacken, taktieren, Strategien ausarbeiten. Aber gleichzeitig auch diese Mentalität, dieses wirkliche klassische, wir haben einen 9-to-5-Job, war für viele eher andersherum, sondern am Wochenende arbeiten, nachts und ganz lange, und zwar war irgendwie cool, das war sexy, und das sind, glaube ich, auch recht viele mit dabei gewesen. Ich habe das auch eine Zeit lang miterlebt, also auch die Kosten davon dann später mitgesehen, was es wirklich heißt, wenn du da mal über deine Grenzen hinausgehst. Und diese Schnelllebigkeit aber auch immer wieder für mich so ein bisschen begonnen zu hinterfragen, weil ich wie gemerkt habe, man rennt zwar viel, aber häufig weiß man gar nicht, was man eigentlich damit erzielen möchte. Ja. Also die Effizienz versucht zu steigern und irgendwie Dinge schneller machen mit mehr Aufwand, um danach zu merken, es interessiert dann doch keinen, ist wieder umgeworfen worden und. Und daraus sind dann Ideen entstanden, wie könnten eigentlich Menschen in der Zusammenarbeit, oder was bräuchten Menschen in der Zusammenarbeit, um einen besseren Zugang zueinander zu haben. Die ganze Perspektive rund um Selbst- und Menschenkenntnis. Also wer bin ich, wie sind so meine Reaktionsmuster, wie sind andere, gerade die häufig diametral mir gegenüberstehenden, also wirklich diese Andersartigkeit nicht nur bewusster kennenzulernen, sondern auch für sich als eine Stärke schätzen zu können. Also Kreativität und Stabilität nicht als etwas zu sehen, was schlecht ist, sondern eigentlich zwei Gegenpole, die man durchaus sinnvoll auch mit nutzen kann, zum Beispiel.
Ja, okay.
Und das sind sehr viele, wir haben damals sehr viel dazu auch mit Organisationen begonnen zu arbeiten, aber auch relativ schnell gemerkt, dass das Dinge sind, die sind in den meisten Firmen mindestens nicht gewünscht oder aber sogar gefährlich.
Ja.
Weil wenn Menschen, also Mitarbeitende vor allem, so ein bisschen zu sich finden, einen klaren Blick bekommen, heute würde ich dem auch mit sagen, mehr im Inneren Verantwortung für sich übernehmen, also für das, was sie brauchen, wie es gerade bei ihnen mitsteht, dann werden sie auch beginnen, im Außen Dinge zu hinterfragen. Wieso machen wir das? Macht es überhaupt Sinn? Oder wäre nicht eine andere Richtung zum Beispiel besser? Das heißt, also sie würden in diesen Systemkontext, der gebaut wird, ich sag mal in die Box, so nicht mehr mit reinpassen. Und genau. Und so sind wir eigentlich auf die Suche damals, also wir, heißt mein Geschäftspartner Andreas und ich, dann relativ schnell auf die Idee gekommen, okay, das scheint eher das Thema zu sein, wo man spätestens braucht, wenn man das, was man moderne Führungssysteme mit nennen könnte, angeht. Also sprich, vor allem, das sind Begriffe, die immer wieder, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, Holokratie, Soziokratie und dann neukollegiale Führung, was wir halt vor allem sehr stark mit nutzen. Da habe ich keinen klassischen Chef mehr. Genau. So ist es entstanden, und aus dem heraus ist dann auch immer weiter der Fokus entstanden, dass wir eigentlich mit den Strukturen Rahmen schaffen, dass Menschen Verantwortung übernehmen dürfen, dass sie durchaus Fähigkeiten mitbrauchen, die sich über die Zeit entwickeln dürfen, um das zu können, aber das Wollen, dass ich wirklich Verantwortung übernehmen will, das ist eine innere Entscheidung. Und so in diesem Dreiklang ist heute häufig in den meisten Organisationen genau das Gegenteil der Fall, dass die Menschen weder wissen, wofür sie überhaupt Verantwortung übernehmen dürfen oder sollen, was erwartet wird, dementsprechend auch die innere Entscheidung mehr aus einer Verpflichtung oder wie auch immer heraus entsteht, ja, ich mache halt, aber ich will eigentlich gar nicht, und auch gar nicht wissen, wie sie es gestalten können. Und das zieht sich in meinen Augen überall durch die komplette Gesellschaft mit durch. In Deutschland sicherlich noch mal extremer. Also sprich, diese erlernte Hilflosigkeit durch immer mehr Abnahme von Verantwortung, die nimmt in meinen Augen mehr und mehr zu.
Ja, so, warte. Cut. Wir müssen, sonst sind wir gleich durch. weil du hast jetzt schon super das Thema angesprochen, worüber wir auch gleich ausführlicher sprechen wollen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ich will gerne nochmal so 2-3 Steps zurückgehen. Vor allen Dingen ist mir vorhin, als du erzählt hast, so, du bist aus diesem Bankenkontext oder in diesem Bankenkontext sozialisiert worden, hast du, glaube ich, gesagt. Und bist trotzdem erst später mit diesem Thema Geldsystem in Kontakt gekommen. Das finde ich immer total spannend. Deswegen möchte ich da noch mal kurz so ein bisschen reinpieksen. Was glaubst du, woran das liegt, dass gerade in diesem Bankensektor so viele Menschen, also ich habe den Eindruck, ne, wirklich eigentlich nicht so richtig Ahnung haben davon, was Geld eigentlich ist und wie das Geldsystem funktioniert. Und selbst wenn, also es ist mir jetzt schon in letzter Zeit wieder ein paar Mal begegnet, selbst wenn sie das wissen, nicht verstehen, was das wiederum dann für die Gesellschaft für Auswirkungen hat. Also hast du das auch so wahrgenommen und was war bei dir der Punkt, wo es geswitcht ist, wo du gedacht hast, ach okay, irgendwie ist ja vielleicht doch relevant.
Ich glaube, die, also wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke, dann war es schon eher so das Private Banking, also so für das normale Bankengeschäft. Das war so ganz okay, dann hat man Hausfinanzierung gehabt, das war eine wichtige, sinnvolle Sache. Die Unternehmen haben Kredite gebraucht und die am ehesten, wo man immer wieder kritisch damals gesehen haben, das war das Investment Banking, also die ja irgendwie versucht haben, schnelle Geld zu machen. Und beim Rest war, glaube ich, eher mehr auch dieses Gefühl der Sinnhaftigkeit vorhanden. Und das mit diesem Nicht-Hinterfragen des Geldsystems ist für mich so, ich vergleiche das gerne, das ist wie Luft. Also das ist so diese Grundessenz eigentlich von dem Ganzen gewesen, wo Menschen gar nicht hinterfragen. Und wenn man sie versucht, dorthin zu bringen, auch nicht hinterfragen wollen, weil es letztlich ja eigentlich an den Grundfesten der eigenen tiefen inneren Überzeugung mitrüttelt. Also solange ich kein Problem habe, ich baue meine ganze Existenz eigentlich darauf auf, dass ich gerade im Bankenumfeld eigentlich wie vermittel, ich verstehe, wie das funktioniert. Und in dem Moment, wenn ich das hinterfrage oder das in Frage stelle oder nur den Gedanken zulassen würde, hinterfrage ich eigentlich meine komplette Identität. Also ich meine, das geht ja Menschen allgemein so, dass die wenigstens das hinterfragen, weil so viel darauf aufgebaut ist, aber gleichzeitig ihre Identität nicht zwingend so stark damit verknüpft ist. Aber im Bankenumfeld ist eigentlich mein komplettes Tun, meine Erfahrung, mein, was ich getan habe, ich kann das wie sonst fast wegwerfen. Ja. Wenn ich wirklich den Gedanken zulasse, und ich denke, das ist einer der primären Gründe, es gibt ja auch niemand. Ich glaube, das war auch nie das Thema. Du trittst damit ein und es ist einfach da. Es ist effektiv nicht.
Das bestätigt so ziemlich genau das, was ich mir schon gedacht habe. Umso spannender dann die Frage, was hat es denn bei dir ausgelöst, das so zu hinterfragen und dann auch diesen Weg in diese komplett andere Richtung zu gehen, nämlich Menschen eigentlich darin zu unterstützen, Dinge zu hinterfragen, so wie ich das jetzt schon verstanden habe.
Ich denke, dass mein Opa da sehr prägend war, also retrospektiv. Der hat damals noch, war in Stalingrad, hat er wirklich halt so nicht viel drüber geredet, aber wenn er mal drüber gesprochen hat, hat er schon so durchblicken lassen, was das eigentlich für Gräuel für ihn mit war. Wie stark ihn der Krieg auch gezeichnet hat und war insgesamt immer eher kritisch, auch Politik und so weiter gegenüber. Also dieses Dinge hinterfragen und zu verstehen, das bringe ich auch sehr stark mit meinem Opa in Verbindung. Und das war ich früher eigentlich schon immer. Also ich habe das auch in der Schule gemerkt, ich war jemand, der hat Dinge verstehen, die Sinnhaftigkeit, die Zusammenhänge verstehen müssen, um zum Beispiel Mathe. Mathe ist für mich so ein klassisches Beispiel. Von den Noten her war ich in Mathe bestenfalls Durchschnitt. Das hat aber häufig auch bei mir daran gelegen, wir haben das Thema X gerade gehabt, ich weiß schon gar nicht mehr, was es alles damals gab. Und wenn es dann darum ging, mach die Aufgabe so und so weiter, war für mich so, ja, wozu, was mache ich? Also diese Anwendung. Dieses Verständnis war für mich immer das Grundthema, weil dann sind wir zum nächsten Thema gekommen, was dann aufgebaut hat auf dem vorhergehenden, wo ich in der Prüfung bestenfalls okay abgeschnitten habe. Und dann habe ich hier gemerkt, ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Also das heißt, so ein tief in mir auch angelegter Wunsch, Dinge verstehen zu wollen, ergreifen zu können, so mehr aber auch aus einer übergeordneten Perspektive. Also nicht die Details, sondern mehr Zusammenhänge. Ich fand Geschichte damals schon immer wieder spannend. Das hat mich, also wie für viele ist ja Geschichte so auswendig lernen. Ich fand es super interessant Und bin dann auch, als ich damals in, ich wollte auch gar nicht ursprünglich ins Banking gehen oder zu einer Bank. Mein Vater ist durch und durch ein Banker gewesen, lange pensioniert. Und für mich war so, ich hatte da halt so Bank, hatte ich halt so Raiffeisenbank, wo er halt früher dann war, vor Augen. Und dann irgendwie Schalter und dann kommst du rein und so weiter. Und dann, das war für mich nie das Thema. Ja. Wo ich eher drauf Lust hatte, war Dinge, eigentlich so retrospektiv mehr ein größeres Spielfeld, wo ich Abwechslung habe, wo ich neue Themen kennenlerne. Und das habe ich damals aber auch alles so gar nicht gewusst, was ich eigentlich jetzt konkret will.
Wer weiß das schon, wenn man so aus der Schule kommt. Ne?
So, ich, keine Ahnung, komplett planlos, ja, machst du dies oder jenes. Und dann habe ich halt bei der Commerzbank angefangen, aber halt auch so eine kaufmännische Lehre, keine klassische Bankkaufmann-Lehre. Und bin da durch ein paar Abteilungen durchgelaufen und habe da schon teilweise gedacht, interessant, dass das sehr viel Schein. Und hinten dran zum Teil ein Hauen und Stechen, manchmal, wo es Leute angeschrien haben. Und der eine hat dann irgendwie, weiß ich nicht, der hat dann seine, von einem Kumpel hat er irgendwo so Schreibtischlampen organisiert, die er für teures Geld irgendwie eingekauft hat. Mein Chef hat immer schön darauf geachtet, wie er sein Maximum aus seinem Kontext mit rausholen kann. Also im Kern eigentlich schon früh erlebt, dass da sehr viele sind, die halt versuchen, so ihr eigenes daraus zu optimieren.
Ja, okay.
Und ich glaube, das wirkliche Hinterfragen hat dann tatsächlich, ich habe immer so ein dumpfes Gefühl schon gehabt, dass ich da nicht so richtig passe, als wäre ich falsch. Ich kam nie auf die Idee, als ich in die Schweiz gekommen bin, bei der Credit Suisse, haben sie mich auch gefragt, warum ich nicht irgendwie in die Führung gehe. So, oh nein. nicht, weil ich ja eh schon mit Menschen als gearbeitet habe. Ich habe ein Projekt, habe ich das klassische, nennen wir es laterale Führung gehabt und so weiter. Aber es war tatsächlich so, dass ich für mich wie gemerkt habe, dann müsste ich wie ins Bestandteil das System akzeptieren und wie auch vertreten, weil das muss ich als Führungskraft. Und dieses wirkliche Hinterfragen, dieses bewusste Hinterfragen, das ist damals, ist noch nicht so lange her, ich würde sagen vor 6 Jahren gab es so einen Moment, 6, 7 Jahren, mit dem Film Ökonomika. Das ist eine deutsche Filmemacherin, die sich genau dieser Frage gestellt hat, wie entsteht denn jetzt wirklich konkret Geld? Also was passiert da? Da ist sie halt bei der Bundesbank vorbei, bei der EZB, bei der Deutschen Bank und dann haben die da teilweise einen vor sich hingestottert und gesagt, es wird jetzt aber nicht in die Doku aufgenommen. Und so, nein.
Ach, kein Fall. Das ist ja spannend, das habe ich noch nie gehört, okay.
Der Film ist wirklich so, der hinterlässt dann direkt sehr viele Fragezeichen, ohne dass er in Richtung Bitcoin irgendwas öffnet. Er macht einfach nur die Tür auf. Deswegen empfehle ich den heute auch immer wieder gerne, weil er mehr die Tür aufmacht, um sich Fragen zu stellen, statt eine Lösung bereits zu geben.
Okay, also den verlinken wir auf jeden Fall, musst du mir nochmal schicken, hier in den Shownotes. Das klingt nach einer sehr spannenden Empfehlung.
Ich glaube, der Film selber, der lief als immer wieder öffentlich-rechtlich.
Immerhin. Also ich meine,
dass
die das genau zeigen. Also.
Als ich zuletzt geschaut hatte, es gab ihn nach wie vor nicht irgendwo zu kaufen. Das heißt, also man durfte ihn dann irgendwo, entweder zufälligerweise hat man gerade geschaut und aufgenommen oder halt auch nicht.
Okay.
Da kann man jetzt, ich finde den eigentlich wichtig, aber warum auch immer, irgendwie die Lizenzen sind wohl gekauft vom Film, deswegen erscheint er nicht auf. Erscheint er nicht. Aber anyway, also es gibt irgendwo eine Website, das kann man sicherlich verlinken. Ich fand ihn spannend, weil er wirklich so diese Fragen für mich hat begonnen zu stellen. Und das Thema Bitcoin, also Bitcoin selber ist mir vom Namen her schon viel früher geläufig gewesen. Ich bin immer IT-nah gewesen, also ich bin nicht der IT-Nerd in der Form, der Supercrack, aber ich habe früher schon, keine Ahnung, ich war vorne unterwegs, habe meine PCs zusammengeschraubt, so Geschichten auf der Ebene. Ich wusste immer, was so läuft und habe Bitcoin deswegen auch recht früh vom Namen her schon gehört. Hatte natürlich kein Problembezug, weil meine Zahlungen gingen ja alle. Wie soll ich über ein alternatives Zahlungssystem nachdenken, wozu es funktioniert, ja. Über Assets habe ich mir damals überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch dann relativ früh, als mein Geschäftspartner dann selber auch noch gemeinte, ich glaube, da war Corona gerade so mit am Laufen. Thema Bitcoin, dass er da jetzt eben mehr mit reingeht. Und ich hatte damals noch gedacht, ich nehme jetzt den Speedtrack, weil ich bin ja dann zu spät dran. Also Bitcoin, ja okay, Bitcoin ist wichtig. Okay, irgendwie gemerkt, ja jetzt wirklich Bitcoin los. Ich nehme mal den Speedtrack und gehe, mache irgendwelche Shitcoin-Projekte, kann man das schon gar nicht nennen, irgendwelche Geldumverteilungsprojekte. Nennt man das mal so. Mit der Hoffnung, ja, da kann man ja schnell noch irgendwo Geld rausholen, um dann mehr Bitcoin zu kaufen. Hat funktioniert.
Ja.
Ein teures Lehrgeld. Auf der anderen Seite weiß ich, wie häufig wichtig das ist für viele Menschen, inklusive auch mir, um mal zu der Erkenntnis zu kommen, wo der Unterschied eigentlich mitliegt. Also aus dem Schmerz heraus. Und so ist das an sich in den letzten Jahren dann auch passiert, dass ich dann wirklich sehr stark auch mich damit begonnen habe zu beschäftigen. Und auch die Parallelen wiederum gesehen habe zu dem, was ich eigentlich beruflich mache.
Spannend. Das heißt, dir ist Bitcoin dann aber erst begegnet quasi, als du aus der Bank schon raus warst? Oder wann bist du denn aus diesem Bankenkontext ausgestiegen?
Ah, das ist schon länger her. Ich bin jetzt mit MeMe seit 12 Jahren unterwegs, schon lange. Bin danach zwar nochmal unterwegs gewesen, aber ich glaube, dass ich kann jetzt ja nicht sagen, ich habe es immer wieder versucht, selbst ein bisschen nachvollziehen, aber ich kann nicht mehr genau sagen, wann ich das erste Mal über Bitcoin wie gestolpert bin. Das ist immer mal wieder halt irgendwo aufgetaucht. Von daher im Bankenkontext überhaupt nichts davon mitbekommen. Ich habe auch, damals waren all die Dinge überhaupt gar nicht so, das ist so die Grundfragen, da gab es ganz andere Sachen mit, da war, ich bin ja mit dieser Idee aufgewachsen, Geld zu sparen, so Weltspartag, den es ja nur in Deutschland gibt, aber trotzdem Weltspartag mit Sparschwein und so weiter. Und ich war immer extrem schlecht im Investieren. Also wirklich, ja. Ich bin einfach nicht
geeignet mehr dafür.
Das ist effektiv so. Ja, stimmt. Ja. Das ist sicherlich ein Ding und deswegen war auch direkt meine Haltung zu Bitcoin schon sehr, sehr früh, dass es mir nicht darum geht, ich will hier irgendwie schnell traden. Das war für mich klar, ich kaufe das mit dem Gedanken, dass ich das Geld darin halte, also spare. Also wirklich sage, okay, ich mache dann über die Zeit einfach meine Sparpläne, die laufen. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen. Der Kurs ist mir in dem Moment egal. Ich versuche nicht, einen High- und Low-Peak irgendwie zu erwischen. Es ist mir einfach egal, weil ich weiß, dass ich durch den emotionalen Teil dann eher zögere und so weiter. Nein, das funktioniert nicht. Und deswegen bin ich auch zu Bitcoin selbst direkt damals schon auch nicht mit der Idee, ich trade, da eingestiegen. Und ich glaube, das war auch ein weiterer Punkt, warum mit Bitcoin so letztlich auch direkt zugesagt hat, weil ich darin nicht eine Idee gefunden habe zum ein weiteres Asset, wo man jetzt irgendwie schaut, wie geht der Kurs hoch oder runter und warum und so weiter, sondern einfach aus der recht tiefen Überzeugung, dass aufgrund von den Eigenschaften vom Protokoll selber das Ganze über eine wirkliche Zukunft mit hat. Und da ist es dann Thema Zeitpräferenz. Relativ egal, ob das jetzt ein halbes Jahr geht oder 3 Jahre.
Ja, oder 10. Ja, oder whatever.
Oder 10. Richtig, ich will es ja eh nicht verkaufen. Also in naher Zukunft verkaufen. Irgendwann, ja, wenn schon mal, aber in naher Zukunft will ich ja eh nichts davon verkaufen.
Ja, ja. Ja, ich finde es auch immer wieder spannend, dass vielleicht kommen wir da auch gleich noch in den Zusammenhang, weil wir wollen ja eigentlich auch über Verantwortung sprechen, aber das gehört da ja auch mit dazu. Weil ich glaube, dass, oder ich finde es so spannend, dass, also auch gerade aus unserer Generation, so, ich glaube, wir sind ja so eine ähnliche Generation, wir zwei. Und du hast gerade bewusst auch diesen Weltspartag angesprochen. Und ich bin auch, ich weiß nicht, ob das von meinem Elternhaus so kommt oder so. Ich war nie irgendwie in diesem Investment-Thema drin, sondern immer irgendwie, ich lege was an und dann ist das in 20, 30 Jahren. Also es war immer so ein weiter Horizont so, ne? Wenn ich jetzt als Kind anfange, dann kann ich mir vielleicht später damit im Studium was finanzieren oder ein Auto finanzieren oder was auch immer. Oder wenn ich jetzt irgendwie mit Anfang 20 angefangen habe, irgendwie darüber nachzudenken, wie will ich meine Rente finanzieren? Weil mir klar war schon, lustigerweise, dass ich vermutlich aus dem Rentensystem nicht genug rauskriege. Also es war immer mit so einem ganz weiten Horizont gedacht. Und deswegen ist es für mich auch so seltsam, dass so viele Leute irgendwie bei Bitcoin immer so kurzfristig denken. Weil für mich ist das auch so, hey, ich habe das jetzt, ich halte das. Naja, und in 10 oder 20 Jahren, wenn ich es dann wirklich brauche irgendwie, ne, dann ist es hoffentlich da, wo ich es irgendwie gerne hätte. So, wo auch immer. Also spannend finde ich auch. Lass uns mal jetzt nochmal, du hast vorhin schon so angefangen, ganz spannend darüber zu erzählen, Thema Verantwortung, wie du es auch erlebst. Was ist denn Verantwortung für dich überhaupt?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe gestern gerade einen Workshop gehabt dazu. Und das ist eine Frage, also nicht dazu, aber es ist ein Bestandteil davon. Und wenn man Menschen fragt, die von sich aus sagen, wir sind sehr verantwortungsbewusst, wir gehen verantwortungsvoll mit Dingen um, wir übernehmen unsere Verantwortung und dann wirklich mal ein paar Minuten Austausch schicken und fragt, was ist denn Verantwortung für dich konkret? Woran zeigt sich das? Woran erkennt man das? Und dann ist es danach, nach spätestens 5 Minuten klar, dass es nicht so einfach ist zu definieren. Und auch wenn wir den Begriff extrem weitreichend nutzen und wie geläufig, so eine Annahme, ja, ist ja alles klar. Wenn ich jetzt,
spannend, ja.
Es ist wirklich so eine Erkenntnis über die Jahre, ist mir natürlich jetzt auch nicht irgendwo durch, ich habe was gelesen, ah, okay, das ist mir klar, sondern vielmehr, das hat sich jetzt, das ist in den letzten Jahren eigentlich herangereift, so eine Betrachtungsweise, wo ich dieses Wechselspiel zwischen innerer Verantwortung und im Außen gestalten, dass ich in eine Eigenverantwortung komme, sehr klar definiere. Also für mich ist es vollkommen egal, ob wir in Unternehmen irgendwo einen Betrachtungsdarauf haben, ob das in der Familie ist, ist ja auch so, oder in der Paarbeziehung, Familie, wie auch immer. Für mich ist es immer so dieses Wechselspiel aus einem, nenn es mal auch eine Vereinbarung, die man trifft. Das ist ein Rahmen in der Organisation, der ist vielleicht dort ein bisschen formaler. In der Familie, in der Paarbeziehung, in Vereinen oder wo auch immer. Ich treffe immer wieder Vereinbarungen und die meisten sind implizit. Also sprich, worüber sprechen wir überhaupt gerade? Mhm. So ganz simple Beispiele wie den Müll runterbringen. Also bringst du dann noch den Müll runter? Ist ja, ja, da ist die Frage, ja klar, aber was heißt dann? Ist das die Erwartung in den nächsten 5 Minuten oder ist dann, wenn ich das nächste Mal runtergehe zum Beispiel? Mhm. Und das sind so kleine Punkte, die erfahrungsgemäß schon sehr viel Spannung erzeugen können. Und die Frage ist dann zum Beispiel, wie übernehme ich das, wie übernehme ich so eine Aufgabe? Sage ich halt, ja scheiße, ich muss. Ja, sonst habe ich wieder Stress zum Beispiel. Und es ist jetzt halt wirklich das Klischeebeispiel.
Ja, ja, aber es ist.
Aber es ist ein reales.
Der Klassiker, ja.
Also nachher, ja.
Ich habe es mit den Kindern gerade, mit dem Müll immer.
Genau, richtig. Ja, genau. Genau, das sind immer so, und da geht es ja gar nicht rein um den Müll. Ich meine, sind wir ehrlich, wahrscheinlich, wenn du immer wieder diskutierst, kannst du sagen, hey, wahrscheinlich bin ich schneller, wenn ich es selber mache.
Also, nein, aber wir wollen, dass sie Verantwortung übernehmen.
Ja, genau. Ja, genau. Nein, das ist ein Bestandteil davon, eben das Einbinden. Genau, also und daraus entsteht ja dann auch eine Gemeinschaft von Menschen, die einen Teil dazu beitragen, dass Aufgaben verteilt werden und daraus dann eben gemeinsam etwas mehr entsteht. Und auch die Verbundenheit entsteht, weil man eben füreinander was tut. Und Ich glaube, auf der Ebene ist dann für mich so dieses, ich habe es vorhin mal kurz erwähnt, ich habe das versucht, in diesen Dreiklang zu bringen, zu sagen, es gibt ein Dürfen und das Dürfen heißt, ist natürlich mehr aus einer organisationalen Betrachtungsweise. Das kann man aber auch in der Familie sehen, im Sinne von gerade aus Elternsicht. Ich öffne den Raum und sage, du darfst das übernehmen. Das ist aber auch mit einem Anspruch verbunden, was genau erwartet wird, und das gilt es zu klären. Und die Frage ist, und das ist für mich der wichtige Punkt, ich kann das im Inneren auf der anderen Seite vom Mensch, egal ob das ein Mitarbeiter ist, ob das ein Kind ist, nicht erzwingen, dass der Mensch in sich sagt, ja, ich will das.
Ja.
Das ist meins. Das ist mein Thema. Ich mache das zu meinem. Ich räume das Zimmer nicht auf, weil meine Mutter mir das sagt, sondern weil ich finde, ja, ich finde es eigentlich gut, wenn das Zimmer immer mal wieder aufgeräumt wird. Ich finde es angenehm. Und dann habe ich ja schon eine innere Motivation. Und dieser Prozess, der ist halt sehr einzigartig, in sich zu sagen, ich komme dorthin, dass ich für mich sage, ich mach einfach zum einen, ja, ich mache das aus einer inneren Überzeugung von, ja, ich will das. Und dann ist die Frage, wie halte ich das im Alltag? Weil es gibt immer noch einen Unterschied, wenn ich, keine Ahnung, sonntags entspannt am Küchentisch dazu ja sage und ich sage, Wetter ist schön, hab da gerade Frühstück und keine Ahnung. Und im Alltag habe ich dann plötzlich widersprechende Bedürfnisse. Ich bleibe jetzt wirklich bewusst, auch um einen Transport auch immer wieder in die Familie zu nehmen.
Bitte.
Ich will spielen und ich habe Hausaufgaben. Ich soll irgendwie mein Zimmer aufräumen, aber gerade irgendwie sind Kollegen gerade mir da. Und diese Vereinbarung hilft, finde ich, wenn die vorher getroffen wurde, dass man sich gegenseitig auch daran erinnern kann. Hey, wir haben ja eine Vereinbarung getroffen. Und ich finde das dann auch immer wieder spannend, ich habe keine Kinder, deswegen kann ich 9-mal klug quatschen. Das ist mir bewusst, aber ich kenne das von sehr vielen Menschen aus meinem Umfeld. Diese Idee, dass sie ihren Kindern dann die Frage stellen, willst du nicht erst Hausaufgaben machen und dann spielen? Und das Kind sagt, nö.
Genau.
So, und was passiert dann? Häufig, dann wird es übersteuert, so doch, das ist wichtig. Und das Kind lernt, ich bin zu dumm dafür, dass ich die richtigen Prioritäten zum Beispiel setze. Also nicht bei einmal, aber das immer wiederholte ist so. Und diese Hoffnung, das Kind soll sich doch bitte richtig entscheiden, also in meinem Sinne zum Beispiel.
Ja.
Und ich glaube, dass mit der Verantwortung deswegen ist es so wichtig, dass es so früh anfangen kann, dass Menschen lernen, zum einen Vereinbarungen ja zu sagen, von innen heraus. Also wenn ich sie zwinge, kommt das meistens auf Dauer nicht wirklich so gut. Sie machen es, Verpflichtung zum Beispiel, vielleicht mit Groll, aber machen es. Aber es ist nicht, wo sie sagen, hier ist mein Thema, meine Aufgabe, würde ich auch machen, wenn niemand hinterher schaut. Und das andere, was ich halt auch immer wieder erlebe, und das ist egal, ob Familie, Beziehung, aber vor allem auch in Organisationen. Ich meine, die Frage ist ja, was heißt überhaupt, Verantwortung kann eigentlich nur wirklich da sein, wenn es Konsequenzen hat. Und ich meine nicht Bestrafung. Das meine ich nicht. Menschen denken bei Konsequenzen meiner Erfahrung nach häufig schnell an irgendwie die Route. So, keine Ahnung, es wird gedroht oder wie auch immer. Ich meine mehr damit, wenn ich jetzt zum Beispiel den organisationalen Part wieder mit betrachte und ich sehe immer wieder, da wird gerne über Verantwortung gesprochen und ich frage mich da schon mal, okay, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, für was hat was ist die wirkliche Verantwortung von der Führungskraft? Wenn sie ihren Job nicht macht, okay, dann klappt es mit der Wertschöpfung nicht, dem Team geht es schlecht und so weiter. Aber was sind die Konsequenzen für die Führungskraft daraus? Da muss schon sehr viel passieren, dass es da irgendwelche Konsequenzen gibt. The worst case ist vielleicht mal Kündigung, vielleicht. Selbst das ist teilweise schon schwierig. Also, oder wenn ich das Vorbild sind ja dann gerade in so mittelgroßen Großen, die immer wieder mal in der Presse auftauchen, wenn dort irgendein CEO das Unternehmen wirklich in eine falsche Richtung steuert, wenn er jetzt nicht wirklich sehr grob, nicht grob fahrlässig vorsätzlich gearbeitet hat, gibt es meistens noch den goldenen Fallschirm und so weiter. Also sprich, da wird schlechte Leistung eher noch belohnt, dass man irgendwie sagt, man geht schnell auseinander, statt dass es Konsequenzen hat. Und meistens kriege ich ja dann doch wieder einen Job. Und Das ist eigentlich für mich die große Politik. Herausforderung. Ja, richtig, genau. Das ist genau das Nächste. Politik, davon reden wir schon gar nicht.
Lieber nicht. Ja, okay. Also, lass mich das mal kurz ein bisschen sortieren. Verantwortung ist also was. Ich fand, was mir jetzt so besonders im Kopf geblieben ist, erstmal wichtig, man kann niemanden dazu zwingen. Ich kenne das Wort der intrinsischen Motivation, ne? Also das für sich selber anzunehmen und zu sagen, okay, du hast das so schön gesagt, ich mache das jetzt zu meinem Thema, was auch immer. Das heißt, das Gegenteil ist ja diese extrinsische Motivation, in Anführungsstrichen, ja, wo man dann entweder irgendwie was macht, weil man irgendwie irgendeine Form von Strafe, ich trenne das jetzt auch mal irgendwie, befürchtet. Mhm. Oder was ja Eltern auch gerne machen, irgendwie dann durch, ne, Belohnungssysteme, genau, und Sternchen, genau, und was weiß ich was, irgendwie Medienzeit heute gerne genommen, mhm, irgendwie so. Ne, also dass man da die Kinder so quasi konditioniert oder, mhm, ne, in einer ähnlichen, richtig, Form gibt es das vermutlich ja auch in Organisationen. So, aber worum es ja eigentlich gehen sollte, ist diese intrinsische Motivation, beziehungsweise diese Verantwortung für sich selber zu erkennen, dass es wichtig ist, die zu übernehmen. Richtig?
Genau.
Also das wäre ja so das Ziel.
Richtig. Absolut.
Also, vielleicht muss man noch, ja, also diesen anderen Begriff, um den es ja auch immer so viel, auch gerade im Bitcoin-Space, wird ja so viel immer darüber gesprochen, ja, wenn du in die Selbstverwahrung gehst, wenn du also anfängst, Bitcoin für dich selber zu überwachen, hat das irgendwie Einfluss auch auf dieses Thema Selbstverantwortung. Also ich finde, das wird oft so in so einem Kontext genannt. Das heißt, da sind wir jetzt noch so bei einem Thema, ja, wir, genau, haben über Verantwortung gesprochen und dann gibt es ja noch diese Selbstverantwortung. Wie,
richtig, genau.
Wie siehst du das so?
Genau, also für mich ist so, ich unterscheide es gerne, indem ich sage, es gibt Selbstverantwortung im Inneren. Und Selbstverantwortung, mhm, heißt, es geht für mich um meine inneren Zustände. Ich arbeite da gerne mit dem Modell, das extrem einfach ist, wo die meisten auch schnell anschlussfähig finden, dass sich so die inneren Zustände, die wir haben, wenn es um so Emotionen zum Thema von, nehmen wir, zum Problem gibt, ein Problem gegenüber einem Thema, einem Kontext, wie auch immer, ist so beschuldigen als klassische Reaktion, du bist schuld wegen dir, kennen die meisten. Und, aha, genau das Rechtfertigen genauso. Ich habe das nicht gemacht, weil das und das war. Der Zug kam zu spät, ich bin zu spät irgendwie losgekommen. Wie auch immer, es gibt also dieses wirkliche Begründen, wieso Dinge sind. Das sieht man im Außen auch gerne, in der Interaktion nach außen. Was man dann weniger sieht, wenn so wirklich tief sitzende Selbstzweifel bei Menschen mit vorhanden sind. Also sprich, aha, diese permanente Grübelfalle, immer das Hinterfragen, ob man selber das Problem mit ist. Und ich glaube, für die meisten Menschen, die werden so zwischen einem, die werden häufig vor allem auch so eine Verpflichtung unterwegs sein, also nicht Freude an dem, was sie tun, aus einem Pflichtgefühl, das wird ja häufig sogar noch positiv konnotiert, zu sagen, du erfüllst deine Pflicht, als was Positives in der Form mit hingestellt. Und Pflicht heißt für mich, ich tue etwas, was ich eigentlich nicht will. Mhm. Im Inneren. Dieses Gefühl von, ich will eigentlich gar nicht, aber ich muss. Ich muss arbeiten gehen, weil sonst kriege ich kein Geld. Mhm. Also Fiat minus, so dieses wirkliche in Stollen einfahren und ich muss, sonst ich muss meine Familie ernähren. Und das sind ja auch alles Dinge, die richtig vom Inhaltlichen her sind. Und dann gibt es natürlich noch so diesen Moment vom Aufgeben, wo so wirklich dieser Zwischenzustand ist, wo ich so wie alle Viere von mir strecke und sage, ich habe jetzt gemacht, getan, das wird ich eh nie ändern, zum Beispiel. Mhm. Ich investiere keine Energie mehr. Mhm. Das sind aber alles auf eine gewisse Weise innere Zustände, wo stark den Überlebensmodus mit aktivieren. Mhm. Also das heißt, der Körper kommt eigentlich in Dauerstresszustand. Und Stress gibt es ja auf zwei Ebenen. Also es gibt dieses Hochaktive, wie wir das bei Beschuldigen und Rechtfertigen, oh, du und so weiter auch häufig erlebt. Aber es gibt auch den Stress, der auf Dauer Energie kostet, eher in die Lethargie Menschen mit fallen lässt. Und das ist rein im Inneren. Und dann gibt es halt Selbstverantwortung. Und das kennen wir alle, weil alle Menschen kennen die Momente, wo sie mal, das sei es nur kurz bei sich sind, nicht irgendwie an die Vergangenheit denken, vielleicht mal so überlegen, kreativ gestaltend oder nur den Moment genießen. Weißt du, fährst irgendwie morgens zur Arbeit, wo du eigentlich keinen Bock hast, schaust raus, siehst die Sonne und in dem Moment ist dein Leben so, ist alles entspannt, alles ruhig. Und ist schön. Und wenn ich mir jetzt überlege, ist genau die Frage, mit den Art von inneren Haltungen gestalten wir dann das, was wir im Außen tun. Und deswegen ist für mich Selbstverantwortung mehr auf mich im Inneren bezogen und ich gestalte dann im Außen Themen, Verantwortlichkeiten, die ich übernehme, in Eigenverantwortung. Das bedeutet, ich mache da sprachliche Unterscheidung für mich, dass ich es ein bisschen eher greifen kann. Das Selbst bezieht sich wirklich auf mich selbst im Inneren. Aha. Und die Eigenverantwortung ist, ich mache mir Themen zu eigen. Also ich gestalte die aus einem inneren Zustand der Selbstverantwortung heraus, mit der Absicht, dass ich auch immer wieder dort mit hinkomme. Mal sehr abstrakt gesprochen. Und bei Bitcoin ist natürlich für viele genau dieser Moment zu sagen, okay, wenn ich in die Eigenverwahrung gehe, ich habe da meistens, ich glaube für die meisten hier ihre Bitbox, und ich richte die mal ein, was immer noch nicht so selbsterklärend ist. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Hier in der Schweiz machen wir meistens mit, das machen wir alles, das ist ein Non-Profit, das ist so aus Überzeugung, wenn wir immer mal wieder Menschen dort begleiten, dass sie zum Beispiel dann ihren Sparauftrag mit haben, der direkt mit eingerichtet mit ist. Und das ist zwar ein Schritt, der im ersten Moment genau dieses Gefühl auslöst, dieses, oh, jetzt das Unsichere, weil ich weiß ja nicht, ich meine, du hörst ja, okay, wenn du deine Keys versammelst, dann deine Seed Phrase, dann ist blöd. Da gibt es keine Bank oder ich rufe dich mal an. Und ich glaube, dieser Moment triggert das schon. Aber die Frage ist, ist das mehr dann so, ich habe das mal eingerichtet, dann lege ich es, keine Ahnung, irgendwo ein Safe und die nächste Zeit mache ich gar nichts damit und dann ist in dem Moment von selbst eine Eigenverantwortung in dem Bezug ja auch erstmal nichts mehr zu spüren. Also nicht zwingend was zu spüren, weil es mich ja nicht aktiv damit beschäftigt. Es ist also ein Schritt, wo was entstehen kann. Und ich glaube, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, so diese Idee, wenn wir jetzt mal weiterspringen, wo ja viele sagen, Bitcoin fixes this. Und es ist inhaltlich nicht falsch in meinen Augen, wenn man es so auf eine Systemperspektive mit betrachtet, ja. Nur die Frage ist, wie wird Bitcoin zum Bestandteil des Systems? Und dazu braucht es halt Menschen, die das tun. Das ist kein Automatismus. Und ich glaube, dort ist schon so, dass viele irgendwo in dieser Hoffnung sich befinden, dass sich dadurch was verändert, aber eher auch in der Hoffnung so das Orange Pilling, also andere natürlich noch mit versuchen dort zu inspirieren, was ja auch was extrem sinnvoll mit ist. Und gleichzeitig aber auch doch ein wahrscheinlich nicht unerheblicher Teil für sich das als so ein Ventil nutzt, um zu sagen, ich kaufe Bitcoin, ich beschäftige mich ein bisschen mit Bitcoin. Das gibt meinem Leben der Sinnhaftigkeit, dass ich den nicht sinnhaften Teil meines Lebens dadurch anders ertragen kann. Dass ich eher in einen Job gehe, den ich vielleicht nicht toll finde, dadurch Geld habe, was ich aber in Bitcoin überführen kann. Aber dadurch nicht die grundlegende Handlung entsteht, um zu sagen, ich verändere wirklich was.
Ja.
Und ich glaube, da ist halt die Frage, wenn wir jetzt von selbst eine Eigenverantwortung mit sprechen, was heißt eigentlich das Ganze, wenn ich dann morgens aufstehe und erinnere ich mich noch daran, dass ich wirklich so beschwingt durch die Welt gehe oder ist es auch für mich so, ist alles eigentlich doof und wenn ich mal in meiner Bitcoin-Bubble bin, da ist es cool, da fühle ich mich verstanden, aber der Rest ist doof. Da kann man schon sagen, ja gut, also das Leben ist halt doch wiederum zu kurz zu sagen, das befindet sich so ein bisschen im Bitcoin-Space. Auch wenn ich verstehen kann, dieses Gefühl von, ich kenne das in anderen Bubbles, wo ich ja immer selbst unterwegs bin. Wenn du dieses Gefühl hast, dass die Anschlussfähigkeit von dem, wo du dich mit unterhalten willst, zu gering wird, verstehe ich vollkommen. Aber die Frage ist halt wirklich, wie will ich eigentlich mein Leben gestalten? Und ich meine, wir haben halt die Lebenssituation, die wir jetzt haben. Und ich glaube, dort ist halt auch die Frage, dass es sehr viele Menschen noch nicht an diesem Punkt sind, dass sie halt überlegen, wenn ich jetzt mal in die Zukunft denken würde, wie könnte denn eine mögliche Zukunft aussehen, wenn Bitcoin sich dann durchsetzen würde? Also, das sind so, glaube ich, Fragen, die fehlen mir momentan persönlich noch auf einer sehr breiten Ebene.
Total. Also keine Ahnung, ob wir das Fass hier noch aufmachen, aber ich merke das auch wirklich so viel, weil das war eine der allerersten Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich so Bitcoin angefangen habe, wirklich zu verstehen. Das habe ich, glaube ich, vielleicht auch schon mal hier erzählt irgendwie. Da war ich dann mit meinem Mann mal bei einer Autofahrt unterwegs und habe ihm genau diese Frage gestellt. Ich habe das ja alles so von meinem Mann am Anfang irgendwie übernommen. Da habe ich gesagt, ja, aber gut, wie sieht es denn aus, wenn wirklich Bitcoin Standard auf? Was würde sich wirklich verändern? Und zwar wirklich in so großem Stil. Ne? Gibt es da noch Staaten? Was ist mit der dritten Welt? Wie wird das Geld verteilt? Ja. Wirklich. Ne? Das war mega spannend, das einfach mal so zu durchdenken. Es macht aber kaum jemand. Aber das ist führt jetzt gerade wieder so ein bisschen weg. Muss hier so irgendwie die Spur ein bisschen halten. Ich finde das nochmal spannend, was du gesagt hast, und das nehme ich auch so ein bisschen wahr, dass viele Bitcoiner zwar schon so dieses Thema verstehen, oder wenn man sich dieses Wort Bitcoiner darf man auch nicht so pauschalisieren, aber dass so dieses, okay, ich verstehe jetzt das Geldsystem und ich sehe, ich habe hier eine Alternative und ich fange da an, mal dran, irgendwie so zu sparen. Aber dass doch viele dann noch so in diesem Kontext, ich sag mal, Fiat letztendlich unterwegs sind und denken, ja, irgendwann steigt der Preis und dann habe ich mehr Geld und dann geht's mir besser, und in so einer Erwartungshaltung bleiben von irgendwann, dieses Bitcoin fixed ist, bedeutet für mich, irgendwann habe ich dann Geld. Und in dieser Warteschleife des Hudelns da irgendwie so verharren. Und ich persönlich, und ich glaube, da sind wir jetzt gerade auch auf demselben, auf derselben Schiene unterwegs. Für mich war das, und ich muss sagen, das hat mich, als ich wirklich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, und je tiefer ich mich damit beschäftige, immer mehr dahin geführt. Das, was du, oder haben wir vorhin schon drüber gesprochen, so dieses System an sich zu hinterfragen. Mhm. Dann zu überlegen auch, und da fängt für mich die eigentliche Eigenverantwortung an, zu sagen, wie kann ich jetzt schon, auch wenn ich noch nicht reich geworden bin durch Bitcoin, jetzt schon aus dem System aussteigen? Das ist doch die eigentliche Eigenverantwortung, die an der Stelle beginnen kann, wenn man es wirklich annimmt, oder?
Mhm. Richtig. Ich glaube auch, dass eine ist ja dann das Aussteigen, und das ist für viele so, die wahrscheinlich damit Mark, Bitcoin, Hotel und Co. verbinden. So, ich bin dann mal weg und ich bin jetzt dort, wo Bitcoin wirklich läuft und das Leben ist hier viel besser. Was aus der individuellen Perspektive.
Genau, muss man kurz erklären für alle Hörerinnen, die ihn nicht kennen. Das ist, weiß nicht, willst du drei Worte zum Mark sagen?
Ja, ich glaube, so viel mehr Worte eben, genau. Ich glaube,
genau, es ist halt so ein Aussteiger,
Genau. Bitcoin.
Der jetzt in El Salvador auf der Welt sich rumtreibt und super minimalistisch lebt, nur mit irgendwie drei Gegenständen oder so.
Also man findet ihn durchaus mit seinen kurzen Podcasts und so weiter, meistens gerade so Badehose und Co. und genießt das Leben. Und das ist ja auch eine Perspektive, die durchaus stimmt in dem Moment. Mhm. Und gleichzeitig, ich meine, ich bin jetzt auch ein bisschen auf der Welt mit rumgekommen. Es ist ja auch immer die Frage, was man allgemein sich vorstellt, wie man Dinge gestalten will. Und ich glaube, auch da immer die Frage, und ich bin jemand, der halt dieses Think Big hat, dieses im Großen gestalten. Mhm. Und aber um diese Wirksamkeit im Großen hinzuschaffen, brauche ich letztlich die Veränderung, die beim Einzelnen beginnt. Das ist auch für mich das Verbindende zwischen meinem Geschäftspartner und mir, weil das haben wir vor 12 Jahren schon gehabt. Ich war Fraktion System verändern, und er hat gesagt, ja, das fängt beim Einzelnen an. Also einzeln mit bei der Entwicklung unterstützen, dass ich darüber ein System dann verändern kann. Es gibt eine Schweiz, die, das habe ich in der Schweiz auch so erstmal sehr deutlich gelernt, auch ein Ausdruck der, oder ja, eine Phrase, die gerne genutzt wird, im Sinne von, das Volk ist der Souverän.
Ja.
Das ist hier durchaus präsenter, auch wenn das nicht immer so gehandhabt mit wird und auch hier sehr viele Menschen überfordert sind mit dem Leben und die Gestaltung auch vielleicht in meiner Wahrnehmung immer weniger auch aktiv mitmachen. Mhm. Grundlegend ist zumindest noch tiefer verankert, dass die formale Macht vom Volk ausgeht, was bedeutet, das Volk könnte theoretisch Dinge verändern. Jetzt ist natürlich schon so, wenn wir genügend Informationen mit aufnehmen, die uns immer wieder halt in dem auch bestätigen, was wir eh schon wissen oder glauben. Stichwort, ich nenne das mal, also klassische breite Medien. Und dann wird sich für die meisten Menschen noch nichts verändern. Ja. Und dementsprechend ist für mich vielmehr die Frage, okay, zum Beispiel deswegen Arbeitswelt. Die Arbeitswelt befindet sich, und das nicht erst seit KI, sondern schon viel, viel früher, in einem Wandel, der letztlich deswegen notwendig wird, weil es diese klassische Idee von ein paar wenige führen von oben und unten wird mal ausgeführt. Das sind eigentlich so diese Ideen von Fließbandarbeit noch aus der Industrialisierung. Sehr klassisch preußisches Modell, Taylorism, Taylor, der das damals so konzipiert hat. Und heute einfach schon lange nicht mehr zeitgemäß. Die meisten Unternehmen oder fast alle sind aber noch so aufgebaut. Und deswegen ist meine tiefe Überzeugung, dass der Wandel dort auch beginnt, wo Menschen am ehesten die Möglichkeit dazu haben, was anderes zu erleben. Und das sind eigentlich, da gibt es verschiedene Hebel. Das eine ist Schule, ganz klar. Da ist die Herausforderung, Schule wird vom Staat gestaltet. Der Staat ist ein, in meinen Augen, sehr tradiertes System mit sehr viel Top-Down Betrachtungsweisen mit drin, sehr viel auch Machtdenken mit dabei. Familie. Familie ist erfahrungsgemäß die große Herausforderung, dass ich selbst ja in der Entwicklungsphase bereits sein darf, als Eltern, dass ich das sehr bewusst weitergebe. Und was bei vielen ja eher passiert ist, dass die Kinder eigentlich der Entwicklungsgrund sind, dass sich Eltern weiterentwickeln, auch mit Lebensphasen und so weiter. Und dann, wenn die Kinder mal irgendwann aus dem Haus sind, ihre eigenen Themen so mittlerweile so immer weiter greifbar, wie auch immer, mit bearbeitet haben, aber dass die Traumata dann meistens auch an die Kinder übergeben wurden. Und so sind wir im transgenerationalen Traumathema wiederum mit drin. Wie gehen wir mit Spannungen und Konflikten um? Dieses Ausweichen von zwischenmenschlichen Themen zum Beispiel.
Ja.
Und ich glaube, da ist halt schon der Hebel auch wiederum gerade bei erwachsenen Menschen in der Arbeitswelt, weil die meisten Menschen halt da die größte Zeit, den größten zeitlichen Raum ihres Lebens verbringen. Das bedeutet, wenn man dort erlebt, wie funktioniert das anders? Und konkret heißt, wie kann eine Gruppe denn überhaupt funktionieren? Wie entscheidet eine Gruppe zum Beispiel? Also um das Fass nicht zu groß aufzumachen, klassischerweise diese Ideen mit Konsens. Also ja, das haben wir schon mal probiert mit den Kommunen in den 70er Jahren, hat nicht funktioniert.
Ah, okay.
Das ist in die Lähmung geführt, weil man versucht hat, mit Werkzeugen zu arbeiten, wo alle einverstanden sein mussten und unterschiedliche Perspektiven überhaupt nicht möglich waren. Und das zum Beispiel mit zu ändern auf was Konsent heißt, also mit T am Ende. Mhm. Eine Art von, wir gehen mehr auf die Einwände, auf die Widerstände. Weil das Ziel ist nicht, dass alle nicken und sagen, ja, das ist die beste Lösung, sondern dass es verringert wird, wo Menschen sagen, ich sehe das kritisch. Mhm. Also um sagen zu können, das Ziel ist eine tragfähige Lösung, die von allen beteiligten Menschen mitgetragen wird und nicht eine, wo die große Masse idealerweise sagt, finden wir super und die anderen sind abgehängt und sagen, nö, das ist nicht meine Lösung. Das so, und ich glaube dort, das zum Beispiel ist für mich einer der Wege, wie im Kern auch Menschen zum Beispiel beginnen können, Dinge zu hinterfragen, weil sie lernen, ah, es funktioniert anders. Und die Idee, wie Bitcoin funktioniert, ist in vielen Prinzipien, das war so ein Vortrag bei der Swiss Bitcoin letztes Jahr von mir, hat gewisse Parallelitäten mit dabei. Diese Art der Dezentralität von vom Grundgedanken mit her. Mechanismus, der dort Konsens zwar genannt wird, aber im Kontext eher darauf geht, zu schauen, wie kannst du letztlich Dinge validieren, ohne dass du eine einfache Vertrauenspartei wie zum Beispiel einen Chef brauchst.
Ja.
Also dieser Übertrag von der Idee vom Bitcoin-Protokoll auf die Arten ist ja vor allem sehr stark der Idee von dezentralen Systemen geschuldet. Also wie funktioniert ein dezentral verteiltes System? Und das wäre für mich eigentlich so, nennen wir es mal, der Gegenentwurf zum klassischen Staatssystem, beginnt im Kleinen, indem ich zum Beispiel, wo es ja immer mehr Menschen machen, auch Lebensgemeinschaften, also wir bauen zusammen, wir haben zum Beispiel, gibt es ja mehr und mehr Projekte in der Richtung, die dann aber häufig wieder mit alten Denkweisen mit geplant werden. Also sprich so klassisch vereinsmäßig, irgendjemand übernimmt das Präsidium, wir heben alle die Hand, uns stimmen zu und ja, nein, und mit Konflikten, Spannungen wissen wir eh nicht so richtig umzugehen. Und ich glaube, da ist vor allem für mich das Wachstumspotenzial, wo Menschen bereits heute im kleinen Umfeld eine Veränderung erzielen können, dass Dinge anders funktionieren.
Okay. Das ist, klingt mega spannend, aber ich glaube, also, und ich glaube, ich habe es in Ansätzen schon verstanden, aber kannst du es mal noch so für die, die jetzt auch mit diesem ganzen Thema Dezentralität noch nicht so verbunden sind? Also, wie funktioniert diese Dezentralität bei Bitcoin nochmal so kurz, dass wir sie alle mit an Bord haben, gedanklich? Und dann, wie würde das übertragen auf eine Gemeinschaft? Wir sind hier im Familienpodcast, ja, im Bereich der Familie vielleicht aussehen können oder eben auch im Bereich einer Community, wie du es gerade geschildert hast, weil ich glaube, so in die Richtung habe ich manchmal auch so das Gefühl, würde sich Gesellschaft entwickeln irgendwie so.
Absolut. Also die Grundidee dezentral und verteilt ist dort, denke ich, auch das Wichtige. Also zum einen, es gibt nicht eine, wenn wir jetzt im Bitcoin-Space denken, es gibt nicht eine Masternode, es gibt keinen Master-Server, der die Regeln zentral vorgibt und alle anderen Clients holen die dort mit ab oder validiert, sondern wir haben letztlich eine komplett, deswegen auch dezentrale, entsprechende Verteilung. Was bedeutet, ich habe hier meine Nodes, in dem Moment meine kleinen Bitcoin-Servers sozusagen, wo alle untereinander die Blockchain speichern und für sich immer wieder gegeneinander validieren und sagen, ja, das stimmt, was hier gespeichert mit ist. Und dementsprechend bin ich auch vor Manipulation in der Form mit geschützt, weil ich das komplette Netzwerk mit korrumpieren müsste. Also ich müsste einen Großteil des Netzwerkes wie korrumpieren, um entsprechend andere Ergebnisse als das, was tatsächlich erzielt wurde, zu schaffen.
Das ist diese berühmte 51%-Attacke, von der manchmal geredet wird, die halt irgendwie gerade jetzt in den Größenordnungen, in denen Bitcoin als Netzwerk aufgestellt ist, so viel Energie bräuchte, dass es quasi undenkbar ist. Und das dann davon abgesehen, dass danach, wenn sowas passieren würde, Bitcoin wertlos wäre.
Richtig, genau. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Die Energie theoretisch könnte man sagen, ja, irgendwie, keine Ahnung, wir kratzen alle Energie auf der Welt zusammen, ja, wie auch immer, okay, und machen das. Aber wir brauchen Serverkapazität, wir müssen also sehr viel investieren, dass das möglich wird und korrumpieren, kriegen dann Zugriff, können im Kern das Bitcoin-Netzwerk übernehmen. Aber der Wert von Bitcoin ist danach letztlich weg. Und das heißt, mein Investment ist in der Form wie zerfallen, weil ich kriege das Investment nicht mehr.
Genau.
Also der Anreiz dafür ist dann nicht mehr vorhanden, weil das, was ich kapere, hat dann plötzlich keinen Wert mehr. Mhm. Weil der Wert von Bitcoin genau ja dadurch entsteht, dass es eben in der Art dezentral verteilt funktioniert.
Ja. Also es ist so ein wenig besprochener Aspekt, finde ich, aber einer der brillantesten, der überhaupt in diesem Netzwerk steckt.
So, das ist komplett für mich der zentrale Aspekt auch gewesen. wo ich für mich gemerkt habe, das ist ein Zugang für mich zu Bitcoin, ohne dass ich im Detail alles technisch zu dem Zeitpunkt verstanden habe und ich bin weit davon entfernt, es heute auch zu verstehen.
Ja.
Aber die Grundidee vom Aufbau her zu sagen, es gibt keine Vertrauenspartei, ich glaube, das ist das, was die meisten mit wissen. Ich habe keine Bank, keine zentrale Stelle, der ich vertrauen muss. Deswegen ja auch immer der Spruch, don't trust, verify, weil ich technisch verifizieren könnte. Viele werden es wahrscheinlich technisch nicht selbst können, aber es ist auf jeden Fall möglich, dass ich verifizieren kann. Es gibt hier entsprechendes Blockchain, es gibt verschiedene Einträge. Ich kann die wirklich sehen, das, was passiert dort. Ja. Das sehe ich im Bankenumfeld häufig nicht.
Ja.
Und dazu ist aber auch dieser Proof of Work in der Form für mich ein Mechanismus, den ich persönlich auch wichtig finde in der Form, dass ich nicht einfach irgendwas bekomme, aus dem Nichts in der Form erschaffen kann, sondern dass da wirklich was dahinter steht, wo ich weiß, da ist Arbeit mit verbunden. Mhm. Also sprich, da ist, da hat man was investiert, wenn wir jetzt mal weiterdenken würden auf andere Themen, da hat man sich damit beschäftigt zum Beispiel. Mhm. Da ist wirklich was mit reingeflossen. Es ist nicht einfach so, ich kann das nicht aufgrund von meiner Machtsituation in der Form mit erzeugen, sondern ich brauche dazu zum Beispiel, jetzt schon der kleine Schlenker, ich brauche dazu Expertise, ich brauche das Vertrauen. Das ist vielleicht gerade bei Gemeinschaften das Essentielle und ich glaube auch eins der großen Missverständnisse, wenn ich mit Menschen spreche aus dem Bitcoin-Space, die ja gerne sagen, ja, don't trust, verify, hört sich sehr stark danach an, dass wir jetzt alle, dass wir den Mensch aus der Gleichung streichen.
Ja, okay.
Und gleichzeitig ist es ja schon so, wenn man jetzt irgendwo auf Events und so weiter geht, dass es genau auch sehr viel um Mensch geht.
Mhm.
Also sprich, das ist, glaube ich, das ist zwar so ein Satz, so ein Mantra, der immer wiederholt wird, aber ich glaube, Bitcoin selber ist eine zutiefst verbindende und vor allem hat eine zutiefst verbindende und menschliche Seite, weil es Menschen mit einem gemeinsamen Ziel zum Beispiel verbindet.
Ja.
Weil es Menschen die Möglichkeit gibt, sich einen Rahmen zu schaffen, da sind wir wieder beim Tun dabei, wo Austausch über Themen mit möglich wird, wo man sich gegenseitig unterstützt, weil man selber weiß, hey, das ist eine Richtung, wo wir beide, und das merkst du wahrscheinlich auch, wenn du auf Events zum Beispiel bist, dass der Anschluss zu Menschen, die man noch nicht kennt, häufig recht schnell funktioniert.
Mhm. Ich halte ja auch, um das mal so kurz einzuwerfen, die Verbindung mit Menschen, die das tragen, verstehen, Proof of Work dafür machen, sich damit beschäftigen, für eines der wesentlich wichtigsten Assets für die Zukunft. Also gar nicht, also Bitcoin selber natürlich auch, aber die Community selber ist auch, glaube ich, wahnsinnig wichtig für die Zukunft.
Ja, absolut. Ich glaube, das wird jetzt immer weiter auch, wenn Menschen selbst mal, ich meine, das sind ja erst Themen, die wirklich von Relevanz werden, wenn man selbst mal merkt, wie das ist, wenn das Vertrauen in Anführungszeichen missbraucht wird im bestehenden System.
Mhm.
Also sprich, das Wort Debanking ist ja doch bei einigen dann mal das Thema mit geworden vom Wort her.
Mhm.
Und ich habe das selbst bereits schon erlebt, dass ich von der Bank gekündigt wurde, weil ich, sagen wir mal, die falschen Fragen gestellt habe.
Du, wieso? Was hast du gefragt? Erzähl.
Ja, ich habe einfach, also ganz banal ausgedrückt, habe ich zu dem Zeitpunkt gefragt, hey, liebe Bank, ihr habt ja gewisse Verpflichtungen, sind wir wieder schön beim Wort, wenn ihr hier das muss ich euch ja auch zahlen, also nicht, dass ich das will, Thema, ich bin ja eh drauf angewiesen, ich zahle hier auch Geld dafür, ich habe Einlagengebühren, bla bla, also das ist ja irgendwo eine Leistung, die sie auch erbringen müssen. Na, war schon so, okay, wie ist das jetzt hier? Ihr habt doch hier, es gab hier auch regulatorische Anweisungen, dass gewisse Transaktionen doch überwacht werden müssen. Wie macht ihr das genau? Also konkret war in meinem, ich habe dann einfach mal so konkret gefragt. Dann kam es erst bla bla bla. Dann war dann später, irgendwann kam dann der eingeschriebene Brief und ich so, okay, die wollten mir jetzt wahrscheinlich von Rechtsabteilung noch eine verbindliche letzte Antwort geben. Und da war dann die Antwort, so, such dir mal bitte eine andere Bank. Ich habe sie dann aber über 5 Kanäle, long story short, ich bin dann da hingekommen, dass ich über den Vorstand, habe ich eine Rückmeldung bekommen und im Kern war es tatsächlich so, dass sie gesagt haben, ich habe halt gefragt, wie sie ihre ganzen Geldwäschethemen konkret umsetzen, das dürfen sie nicht sagen, das hätten sie mir im Telefonat eigentlich sagen können, das ist dumm gelaufen. Also meine Fragen haben Themen berührt, wo sie nicht sagen dürfen und deswegen haben sie mich lieber gekündigt, als mit mir zu sprechen.
Sehr schlüssig.
Genau, und das meine ich ja. Also all die Themen, worüber wir jetzt momentan reden, die sind ja für viele Menschen meistens erst dann relevant, wenn sie wirklich mal erlebt haben, wie das funktioniert, was das heißt. Mhm. Wenn du halt nicht mehr auf das bestehende System zurückgreifen kannst. Also was es bedeutet, warum eine Vertrauenspartei ein Thema sein könnte. Mhm. Und warum Souveränität in dem Kontext von Relevanz ist. Also so diese Idee von, wem gehört denn tatsächlich das Geld bei der Bank? Also diese Frage von, ist das wirklich mein Geld oder habe ich da was rübergeschoben und die Bank gibt mir dafür halt sagt, ja, ich schulde dir Geld und dafür kriegst du im Ausgleich halt hier irgendwie digitale Zahlen. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht dein Geld. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das verändert das Spiel, nur von der Betrachtungsweise, was dann bedeutet, ja gut, dann können die auch das eine blockieren und sagen, ja, ich schulde dir schon noch, aber bei dem einen gebe ich dir jetzt keinen Zugriff mehr drauf, also bei dem digitalen Geld, aber ich schulde dir immer noch was, aber das hat miteinander nicht so richtig was zu tun. Und ich glaube, es ist so
das machen sich viele nicht klar, ne? Also ich will das das würde jetzt hier auch zu weit führen, dass man, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem sich jeder mal beschäftigen darf, was diese Zahlen auf dem Bankkonto eigentlich bedeuten und wie viel, ne? Was einem davon wirklich, was das eigentlich ist. So, genau, das ist eigentlich die Frage, was das eigentlich ist.
Genau.
Ja. Okay, aber mach mal weiter.
Für mich sind es deswegen so ein paar Prinzipien. Also das Thema Resilienz im Kern. Das ist egal, ob wir jetzt vom Bitcoin-System selber her mitdenken oder aber auch auf Gemeinschaften mitschauen würden. Das hat für mich beides letztlich mit dabei. Dass ich eben, wenn ich sage, ich organisiere eine Gemeinschaft wirklich so, dass die Menschen gemeinsam die Verantwortung tragen, also Mitglied im zum Beispiel, ich nenne es in der Genossenschaft sind und dort dann sich die Verantwortlichkeit rund um die Steuerung, die Führung der Genossenschaft mit einem klar definierten System teilen, dann kann es durchaus passieren, dass ein Mensch X mal eben ausfällt, nicht mag, wie auch immer und das System funktioniert dennoch. Wenn du in einer Organisation die Führungskraft wegnimmst und dann ist die Implikation häufig deutlich weiterführend, weil da sehr viel Wissen dran hängt. Du kannst ja nicht einfach mal schnell ersetzen. Das ist eine zentrale, Steuerstelle, die im Kern definiert, wohin gehen wir, in welche Richtung gehen wir und so weiter. Die Wertschöpfung, also das Doing leidet häufig. Und das ist für mich genau dann der Faktor, wo ich merke, ich mache das System deutlich resilienter gegen Ausfälle, gegen Krisen, gegen Mensch geht's mal nicht gut, was es dort alles letztlich auch mitgibt.
Wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo es darum geht zu beschreiben, wie kann diese Dezentralität in einer echten menschlichen Organisation, also nicht wo einfach nur Maschinen irgendwas prüfen, umgesetzt werden. Jetzt haben wir da immer den Faktor Mensch mit drin. Aber das, was wir jetzt auch an diesem Gespräch sehen, ist, wie komplex es dann wird, wenn man über Menschen dann anfängt zu sprechen.
Absolut.
Und dass das vielleicht, kommt mir gerade als Gedanke, ein Grund ist, warum in dieser Bitcoin-Welt das nicht weitergedacht wird. Weil es einfach so unfassbar komplex ist und eben nicht so einfach ist, wie, ne, wir haben jetzt ein Netzwerk und so. Und wenn man Weil wenn man mit mal jemanden trifft, der dann anfängt über, ne, wie sieht eine Gesellschaft aus, wenn es Staaten nicht mehr braucht, weil die das Geld nicht mehr kontrollieren können, müssen, sollen, so, ne, dann ist man schnell, was ich vorhin gesagt habe, auch bei diesen, ne, dann gibt's einzelne Communities, Free Private Cities, Konzepte, whatever, irgendwie so. Aber dieses wirklich runterzubrechen, ja, wie funktioniert es denn dann innerhalb einer solchen Struktur oder dann auch weltweit, wie soll das gehen irgendwie, ne, wenn man so, also das merkt man einfach, wie krass dass das Gehirn anstrengt, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, ja, oder?
Absolut. Du musst Freude daran haben. Und ich glaube, für viele ist natürlich das immer noch viel, da ist der Preis momentan viel wichtiger, bedingt durch Adoption, kauft jetzt BlackRock mehr oder wie auch immer. Und aus diesen nachvollziehbaren Gründen mit, hey, ich habe dann irgendwann mehr Geld, also ein Fiat, eigentlich umgerechnet, um dann eigentlich so mein Lebensabend zum Beispiel zu verbringen. Und das ist ja absolut legitim.
Im System.
Ja, genau. Hoffentlich, wie auch irgendwo. Nein, genau, aber das ist ja legitim, gell? Also ich meine, nur dieses grundlegende Vordenken, weiterzudenken, weil, hey, ich habe doch keine Lösung dafür, aber es ist mehr, ich glaube, es ist hilfreich, diese Gedankengänge aufzumachen, dass dort mehr Menschen beginnen, sich mit reinzudenken, weil bevor neue Lösungen dann wirklich sich zeigen können, müssen die irgendwie mal vorher durchdacht worden sein. Du musst mal Ideen haben, du musst mal Konzepte haben, wo du beginnst zu entwickeln. Und ich habe da auf X vor längerer Zeit dazu auch ein paar, immer mal wieder versucht, so ein paar Fragen zu stellen. Und die Antwort, die ich dazu häufig kam, auch von einigen, sagen wir mal, Bekannteren, war tendenziell eher so, wir regeln alles über Verträge.
Naja.
Und das ist für mich so, es fühlt sich nachgeplappert an. So, da, wir haben Vertragswesen und darüber und so. Ja, aber wie gehst du, weißt du, für mich sind so Thema Verantwortung, um den Schwenk zu machen, ganz zentrale Aspekte, wenn wir jetzt in Richtung dezentral verteilter Organisation oder sagen wir mal Systeme denken, egal ob das Organisation ist, ob das in Familie der Interessensgemeinschaft ist, Familie, vollkommen egal. Der Umgang mit Spannungen, die Selbstkenntnis, das Thema mit sich immer wieder aus einem Zustand, wenn man merkt, ich hänge da gerade und ich finde es gerade scheiße und so weiter, immer wieder trotzdem anders auszurichten, das sind für mich ganz zentrale Kompetenzen, die für die Zukunft immer wichtiger werden, bin ich fest davon überzeugt. Ja. Und in klassischen Organisationen, im Staatssystem, wie wir momentan das erleben, eher das Gegenteil erleben. Also sprich, dort ist ja eher Konformität, wird ja eher belohnt. Halte ich an die Regeln, sei in dem Form anständig und so weiter, das wird ja belohnt. Das ist genau das Gegenteil davon. Was nicht heißt, dass man nicht anständig oder was das immer heißt, ist, aber für sich statt von außen irgendwas Übernommenes zu leben, eher überlegt, wie will ich dann Dinge, wie will ich die Interaktion gestalten mit anderen Menschen? Will ich zu jedem, keine Ahnung, will ich zu jedem Arsch immer freundlich sein? Das kann man ja, also wenn einen das nicht stressen muss, hat so diese buddhistische Mönchhaltung, wo man sagt, du kannst da machen, was du willst, aber mich erwischst du damit gar nicht, ist das absolut okay. Wenn ich aber Dinge unterdrücke, ausnahm, ich soll ja höflich und freundlich sein, ist es eben nicht Selbstverantwortung zum Beispiel.
Ja, das ist jetzt, ne, kommt mir gerade in den Sinn, dieses Thema vom Stoizismus auch so, ne? Da ist ja auch ganz viel Selbstverantwortung mit drin. Da habe ich ja mit dem Alex Best schon das Interview dazu aufgenommen, auch sehr sehenswert. Und ja, das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Und ich glaube auch, dass das eine der größten Hürden werden wird für Bitcoin generell oder auch für die Welt jetzt, ne? Wirklich. Und das ist aber, deswegen finde ich unser Gespräch gerade auch so cool, weil das ist ja das, was ich mit diesem Podcast hier auch anregen will. Jeden Einzelnen in die Verantwortung zu bringen, außerhalb der Systeme zu denken. Ich glaube, darum geht's, ne? Wirklich, weil nur daraus, ne, ich meine, ich halte es jetzt doch noch mal rein, mein Buch hier. Ja. Das ist Das klingt so magisch und irgendwie Manifestation und spirituell und Mütter sein und so, aber im Prinzip geht's darin, um all das, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Es geht darum, wieder zu sagen, bin ich Opfer der Umstände, ne, des Systems, meines Partners, meiner Kinder, meines Jobs, was auch immer, oder übernehme ich Verantwortung für mich selber und gestalte mir das System, richtig, so will ich es haben. Ja, meine Zauberformel ist ja, wie will ich es stattdessen? So. Ja. Und ich, das ist, ne, und aber was mir eben fehlt, ist in dem Buch, da geht es nur ums Thema Familie, was mir eben später klar geworden ist, du musst eigentlich anfangen, eben an dem System selber, unter anderem an dem Geldsystem, ja, irgendwie deine Fragen auszurichten. Wie will ich es stattdessen? Und das ist, ich glaube, da haben wir heute ganz viel drüber gesprochen. Ich glaube, das ist so das Ziel, um das es gehen muss, ja, wenn man die Welt wirklich verändern muss. Ich fand das so schön, wie du vorhin gesagt hast, es fängt bei jedem Einzelnen an, oder?
Ich glaube, absolut. Das ist, glaube ich, für mich auch der größte Hebel in dem Ganzen. Bitcoin ermöglicht vieles, aber die Gestaltung, wir bekommen Gestaltungsmacht zurück. Und sei es nur dadurch, dass wir hoffen, optimistisch in die Zukunft schauen und sagen, es ist vielleicht gerade nicht toll, aber ich bin davon überzeugt, dass es in der Zukunft besser wird. Mhm. Und gerade zu dem, was du auch mit Thema mehr Opfer der Umstände gesagt hast, da hat mir Florian Bruce Boyce, ein paar Folgen von ihm auch immer wieder gefallen, weil es genau die Themen sind, wo er selber in seinen eigenen Worten adressiert. Er hat dort zum Beispiel mal gesagt, dass er sich früh entschieden hat, dass er nicht Opfer der Umstände ist, im Sinne von, er ist kein Opfer von Rassismus. Mhm. Und ja, das mag es geben, hat er gesagt, aber er hat die Entscheidung getroffen. Und für mich ist das, ich habe das sehr häufig aus einem anderen Kontext, ich hatte eine Phase, wo ich sehr stark auch gemerkt habe, wie stark dort die Ideen von, das war damals mehr feministisch geprägt, in der Arbeitswelt, so dieses, ich bin Opfer, ich habe keine Sichtbarkeit und die Männer verdrängen mich alle. Und gerade bei mir habe ich eben gesagt, also zumindest nicht von mir. Ich habe weder die Macht, dass ich oben bin. Ich bin weder derjenige, der meint, er muss dich limitieren. Aber gleichzeitig dieses Umdrehen von du Mann bist einfach, du hast so diese Erbschuld, weil du halt ein Mann bist. Bin dort, ja, ich formuliere das jetzt mal überspitzt, aber das ist genau dann auch die Frage, komme ich in die Gestaltungsrolle oder, und das ist bei jedem Thema, bleibe ich in der Opferrolle, weil die Umstände, weil die Menschen oder wer auch immer die Systeme so schlimm gerade sind. Und das mag ja auch alles stimmen, objektiv. Mag ja auch alles sein. Aber es ändert ja nichts in mir. Es ändert aber was in mir. Mhm.
Also das finde ich spannend, dass du das jetzt auch nochmal, wir machen hier sehr viele Fässer auf, aber so ist es zwischen uns immer übrigens. Aber dieses, ne, das finde ich auch, diese ganze Frauenlogik irgendwie, ne, wir brauchen Quoten, um nach oben zu kommen und irgendwie sowas, das hat sich mir, und ich bin eine Frau, noch nie erschlossen. Ernsthaft. Ich habe das noch nie verstanden, weil ich immer gesagt habe, ich kann doch mein Leben gestalten, wie ich will. Also ich muss mich doch nicht an, ne, diesen, also ich weiß noch, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, als ich im Studium war, ich habe ja mal eine Weile Soziologie studiert und Psychologie im Nebenfach und das war Hamburger Uni, ja, und da waren halt wirklich schon so Frauen, ja, die da noch aus dem Politikbereich, wir haben zusammen mit der Politik zusammen studiert und da waren wirklich so Frauen und die waren super, ja, habe mit der einen auch zusammen gewohnt in der WG, aber die waren halt sehr auf diesem feministischen Trip unterwegs und ich hatte vorher damit überhaupt nichts zu tun, ja, null, und ich war völlig halt einfach so, na, mir steht die Welt offen, ja, ich kann machen, was ich will, ich werde irgendwie erfolgreich und was weiß ich so, und das ist bei denen auf so viel Unverständnis gestoßen teilweise, dass sie gesagt, ja, aber du bist doch eine Frau und da gibt's doch Limitierungen und sowas, und ich immer so, wovon redet ihr überhaupt? Also das war wirklich das damals schon für mich so völlig seltsam. Und das ist ja, wie du jetzt sagst, inzwischen komplett ausgeartet zum Teil.
Voll.
Ne? Also das wird ja immer schlimmer. Ich finde es so spannend, dass viele dieser sehr engagierten, und ich meine, wie gesagt, bis zum gewissen Grad macht es alles Sinn, sich zu engagieren, dass alle gleichwürdig und gleichwertig und so, aber wir sind nicht gleich, das ist mal das eine. Und zum anderen wird da eben oft übersehen, dass sie sich damit erst recht in diese Opferrolle rein manövrieren. Ja, so.
Absolut.
Und das ist, finde ich, halt super schade. Und das habe ich auch, also da stehe ich nicht also, dazu.
Ich meine, das ist auch so eine Betrachtungsweise zum Thema Kinder. Mhm. In vielen Diskussionen kommt es ja so, ja, und ich muss die Kinder dann austragen und gebären und dann und so weiter. Und für mich ist so, hey, ich kann kein Kind bekommen, ich brauche eine Frau dazu. Also ich bin nicht in der Lage, irgendwo alleine für irgendwie Nachwuchs zu sorgen in der Form. Also ich kann das, biologisch ist es mir nicht möglich. Mhm. Also es wird, glaube ich, häufig auch eher gerne mal wieder als eine Last rein. Und ja, es ist mir klar, Schmerzen, Veränderungen im Körper, gar keine Frage. Aber dennoch mehr auch als nur eine Last und nicht auch ein Privileg in einer gewissen Weise mitgesehen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ich habe als Mann im Regelfall diese Wahlfreiheit vom Lebensmodell nicht, wobei das bei vielen natürlich auch wieder so eine Frage ist. Ich kann mir nicht die Frage stellen, bleibe ich zu Hause und hüte die Kinder zum Beispiel? Gehe ich Teilzeit arbeiten? Gehe ich Vollzeit arbeiten? Weil als Mann habe ich selten diese Wahlfreiheit.
Also das ist jetzt auch ein bisschen Opferhaltung. Nein, weil dahin geht es ja schon, dass natürlich kannst du nicht das Kind kriegen, aber danach kannst du dich schon irgendwie auch entscheiden, dich darum zu kümmern.
Richtig, nein, das kann ich. Aber was ich meine ist, vom Modell her, wenn ich jetzt hier alleine in Anführungszeichen mit unterwegs mit wäre zum Beispiel, für mich gibt es in der Form primär auf der einen Seite das Lebensmodell, ja, okay, ich mache das, ich mache meinen Job und so weiter, aber es stellt sich für den Mann so gut wie nie die Frage, bleibe ich komplett zu Hause?
Ja.
Es gibt Ausnahmen.
Aber warum eigentlich nicht? Also
es gab dazu auch ein paar Studien, ich habe mich vor langer Zeit mit dem ganzen Thema mal ein bisschen intensiver beschäftigt, dass zwar viele Frauen auch feministisch geprägt danach immer gerufen haben, der Mann soll und so weiter, und es dann komplett unsexy fanden, wenn der Mann dann daheim den so ein bisschen das Haus gestaltet hat und wie auch immer. Das ist eine komplette Rollenumkehr gewesen, wo du sagen kannst, du kannst das machen. Die Frau erfolgreich im Beruf, hat das Geld verdient, der Mann kümmert sich daheim so um den Raum, und das ist im Kern ja gar kein Problem. Vielleicht schon, aber eigentlich nur eine Umkehr der Rollen. Das ist dann nicht diese, und die meisten, und da gab es, ich glaube, ein, zwei Studien dazu, fanden es komplett nicht anziehend, weil da wieder Polarität zum Beispiel verloren gegangen ist. Diese Aufteilung, absolut.
Ja, ja. Also da kann man sich gerne mal das Interview mit Rachel Geier, das ich aufgenommen habe, anhören. Die hat da nämlich auch eine sehr klare Meinung dazu. Ich bin da eher also irgendwo so in der Mitte, aber ich sehe das auch so. Also irgendwie, ne? Aber das ist mir oft auch dann zu pauschalisiert. So. Aber ich glaube, so grundsätzlich ist da was dran, dass es halt nicht gut funktioniert, wenn man die Rollen jetzt einfach umdreht, sondern ich glaube, es darf in eine Richtung gehen, wo man halt, auch hier, ne, außerhalb der Systeme denkt und sich überlegt, wie will ich es denn wirklich haben? Ja? Wie soll eine Beziehung irgendwie in der Familie aussehen? Und das ist halt das, wozu ich gerade hier eben, wie gesagt, versuche anzuregen, wirklich neue Wege zu denken, out of the box zu denken und zu sagen, wie wollen wir Beziehungen leben, wie wollen wir Familie leben, wie wollen wir diese Verantwortung in der Familie verteilen, um den Kreis vielleicht nochmal zu schließen. Und vielleicht sind diese ganzen Gedanken, die wir heute dazu geäußert haben, irgendwie so ein bisschen Inspiration dazu, sich mal auch miteinander darüber zu unterhalten. Ne? Und dieses wirklich, wie wollen wir es stattdessen mal auf den Weg zu bringen? Und du hast ja auch ganz am Anfang und zwischendurch immer wieder davon gesprochen, letztendlich geht's immer um eine Frage der Definition und des Bewusstseins. So, ne? Genau. Deswegen hieß mein früherer Podcast auch Bewusstsein mit Kindern, weil darum geht es, sich das bewusst zu sein, oder?
Absolut, das ist genauso. Von daher ja, wenn das als der einmal quere Durchweg sozusagen durch ganz viele Themen für Menschen die Inspiration war, sich damit zu beschäftigen, dann hat es sich auf jeden Fall für einige dann doch gelohnt zuzuhören.
Ja, wer jetzt bis zum Schluss hier dabei geblieben ist.
Ja, genau.
Ja, super. Also vielen, vielen Dank. Wir schließen für heute mal, aber ich bin mir sicher, du wirst irgendwann nochmal wiederkommen, weil ich würde super gerne, oder wir machen es untereinander irgendwie mal mit dir auch noch weiter. Absolut. Über diese, ne, Welt unter einem Bitcoin-Standard. Ja. Das Fass müssen wir irgendwann nochmal aufmachen. Und wir haben ja schon so viele andere spannende Themen auch miteinander besprochen. Also ich glaube, das machen wir einfach irgendwann nochmal.
Vollkommen.
Insofern. So oder so. Gut. In welchem Rahmen.
Genau.
Jetzt mal aber den Punkt jetzt hast du ja auch so, genau. Wir sind bei fast 2 Stunden, das ist jetzt noch nicht echt so. Genau. Du hast ja jetzt viel auch erzählt, was du machst in Unternehmen, ja, und so. Wenn jetzt jemand sagt, ach guck mal, ich bräuchte da vielleicht mal irgendwie Unterstützung, Beratung, wie kann man denn mit dir arbeiten? Und vielleicht willst du auch noch mal 3 Sätze zur Swiss Bitcoin Konferenz erzählen, ja, irgendwie, die ja auch nicht ganz unwichtig ist.
Ja, also ich fange vielleicht mal zur Swiss Bitcoin Conference mit an. Ich bin selbst erst vor 2 Jahren das erste Mal dort gewesen und letztes Jahr dann habe ich Business Days dort so als Host mit übernommen und mit Sascha, dem Minich, dem Organisator und Initiator von der Swiss Bitcoin, begonnen, doch enger zusammenzuarbeiten. Das ist aber auch dort sehr, nennen wir es mal, fluide. Also eigentlich schön, weil Sascha einen schönen, wirklich den Raum gibt für Menschen, wenn die gestalten wollen. Und es ist eher ein Community-Projekt, was am Ende immer wieder dazu führt, dass man letztlich, wenn man das wirklich möchte, von Donnerstag bis Sonntag 4 Tage hat in Kreuzlingen am Bodensee. Jedes Jahr zur gleichen Zeit, das ist, glaube ich, das 3. April-Wochenende. Manchmal meint es der Wetter gut, Wettergott gut, manchmal geht es so. Und es ist sowohl Inspiration, es für Menschen, die so sich mal wieder ein bisschen mit Menschen, mit anderen austauschen wollen. Es ist die ein oder anderen bekannten Gäste. Meistens ist Marc Friedrich da. Nico Jelich ist so mittlerweile zum Standardgast schon geworden. Sunny Decree ist als so Schweizer Repräsentant häufig auf der Mainstage Freitagabend und Samstag mit dabei. Es gibt aber auch parallel dazu Workshops. Wie setze ich eine Node auf? Wie kann ich Bitcoin zum Beispiel im Payment-Kontext mit zu nutzen? Es gibt Panel-Diskussionen rund ums Thema Mining, rund um Thema Energie, rund um politische Themen auch immer wieder. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel mal AI mehrfach gestreift, weil es halt doch eine, sich überall durchdrückt. Und Donnerstag, Freitag sind die Business Days für Menschen aus einem Business-Kontext, wo es um Bitcoin, also Bitcoin auf der Bilanz, Bitcoin als für Lohnzahlungen zum Beispiel, Bitcoin als Zahlungssystem für sich selber im Unternehmen. Es gibt einen Bereich für Vermögensverwalter freitags, wo ein kompletter Tag nur für das Thema Vermögensverwaltung und Bitcoin gestaltet wird. Und dann sonntags ist so der Orange Day, also der offene Tag, wo Kreuzling und Co. die Umgebung zum Beispiel kommt und wirklich so Einsteiger, Neulinge, die vielleicht noch gar nicht so groß was damit zu tun hatten, angesprochen werden, so der raus aus der klassischen Bitcoin-Bubble. Von daher ist das Format so komplett einmal quer durch. Mhm. Und
also schon mal vormerken, wir verlinken, genau, die Webseite fürs nächste Jahr, kann man sich,
genau,
schon mal,
genau, absolut, vormerken. Also Save the Date ist definitiv schon da, von daher sieht man sich vielleicht dann 2027 dort. Mhm. Genau, und mit uns, mir arbeiten am einfachsten, ich bin überall präsent, glaube ich, wo man präsent sein dürfte, was so soziale Netzwerke und Co. angeht, entweder direkt auf der Webseite meandme.ch, Link ist wahrscheinlich dann eh unten drin, genau, draufgehen. Dort haben wir jenste Kontaktmöglichkeiten auf LinkedIn. Grundlegend haben wir 2 unterschiedliche Modis, wenn man so möchte. Wir haben mittlerweile sehr viele Produkte digital erstellt, dass man zum Beispiel den Weg in ein ermächtigtes Team als Führungskraft ohne unsere Begleitung mit eigenständig machen kann. Also man kauft die Teamlizenz für den Weg, der einen dorthin begleitet, läuft auf einer digitalen Plattform. Wir haben das Programm zum Thema Eigenverantwortung stärken. Für die Menschen, die sich dort wirklich durcharbeiten, weil es ist ein Programm, die finden es sensationell. Aha. Aber das ist halt, da muss man sich wirklich da muss man wirklich sagen, ich investiere pro Woche einfach mal 3-4 Stunden über 8 Wochen hinweg. Aha. Aha. Bitcoin-Kontext sicherlich nochmal spannend für viele. Und natürlich aber auch, was wir so oder so mitmachen, ist, das auf der individuellen Beratungsebene zu schauen, wie kann ich den Weg auch als Organisation komplett in so ein dezentral verteiltes System mitgehen. Das ist dann aber eine individuelle Begleitung, dann einfach anfragen und dann sprechen wir einfach mal. Das sind so die Wege, wie das normal läuft.
Prima, alles klar. Also, wie gesagt, ist alles hier unten verlinkt, für wen das hier interessant ist. Und, lieber Ralf, ich habe am Schluss noch zwei Fragen. Mal sehen, ob du es auch mal so komprimiert beantwortest. Ganz die darfst du jetzt jedenfalls auch beantworten. Und die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Me and Me, mit der ich sehr viel Sinnhaftigkeit in meinem Leben habe. Den Familienbezug, der sich über die Jahre deutlich gestärkt hat, also Beziehungen näher geworden sind. Und ja, auch die Schweiz mit all, als für mich so neue Heimat, mit all ihren auch Naturseiten, die mich immer wieder erden. Und die Schönheit von der Natur auch, es ist, ja, bei schönem Wetter, das ist jedes Mal für mich overwhelming, würde ich mal im Englischen sagen. So dieses wirkliche, ja, dieses wirkliche auch Erden, merken, wie klein ich dann wiederum mit bin.
Schön. Ja. Und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Familien da draußen?
Ich glaube, ich habe es schon gesagt, auch wenn es abgelutscht ist, der Wandel beginnt von innen heraus. Eine alte Erkenntnis: wer Verantwortung von anderen einfordert, darf bei sich vor allem erstmal hinschauen, was Verantwortung für einen selbst bedeutet und ob und wo man das lebt.
Ja, super, schön. Ralf, wow, so auf den Punkt gebracht.
Ja, geht.
Es war wie immer wow, ja, also ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Ich danke dir sehr, dass du dir hier jetzt dich in dieser Bühne auch gestellt hast und wir hier so zusammen über diese all großen und wichtigen Themen gesprochen haben. Und ich kann nur sagen, dass das wichtige Themen sind und ich danke dir sehr, dass du die hier so mit uns geteilt hast, was deine Gedanken dazu sind.
Danke, Susanne, auf jeden Fall auch für die Gesprächsführung, sonst hätten wir jetzt eher 4 Stunden. Von daher, nein, ich mache das genau. Sehr gerne und der Austausch, haben wir ja schon gesagt, das ist ja genau das, was es so spannend macht. Und danke auch für die Plattform, für die Möglichkeit dafür.
Ja, sehr, sehr gerne und wir hören wieder voneinander. Bis dann.
Definitiv werden wir, Susanne. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Hey, schön, dass du bis zum Schluss zugehört oder zugesehen hast und falls dir das gefällt, was ich hier mache, dann wäre ich dir super dankbar, wenn du mir hier einen Kommentar schreibst, wenn du den Beitrag likest oder mir sogar ein Abo schenkst. Du weißt, dass das dann dazu beiträgt, dass sich dieser Inhalt weiter in der Welt verbreitet und noch mehr Familien erreichen und inspirieren kann. Weitere Informationen, vor allem zum Thema Bitcoin, findest du auf meiner Website fixthefamily.net. Und wenn du Gedanken hast oder Fragen, dann freue ich mich wirklich von ganzem Herzen, wenn du mir schreibst an susanne@fixthefamily.net und ich werde dir auf jeden Fall persönlich antworten. Und jetzt vergiss nicht, Freiheit ist eine Entscheidung. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.